Ihr lieben Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, dass wir heute Morgen hier wieder so zahlreich versammelt sind, um uns Gedanken zu machen über ein sehr interessantes Thema. Wer von euch vor 2 Wochen hier war, erinnert sich vielleicht an die Predigt, die Martin uns hielt. Martin hatte als Einleitung darüber gesprochen, was für Wege es gibt, dass ein Verkündiger zu seinem Predigtthema kommt. Und so ist es jetzt auch für mich. Also ich habe mal so ein bisschen überlegt und kam zu dem Schluss, das ist jetzt, meine ich, wirklich das erste Mal, dass ich zu einem Thema spreche, das mir mehr oder weniger vorgegeben ist. Ansonsten hatte ich immer die Freiheit zu sagen, worüber ich predigen möchte, weil mir etwas auf dem Herzen liegt. Und jetzt ist es also tatsächlich so, ein Thema, das mir gestellt wurde. Und ich hatte mir also schon vor geraumer Zeit den ein oder anderen Gedanken gemacht. Und dann war ich am vergangenen Sonntag hier und hörte den Bruder Groll, wie er sprach, und sah so einen Gedanken nach dem anderen, den ich mir schon so zurechtgelegt hatte, durch meine Hände rieseln und dachte, wohl an, Herr. Dann bin ich gespannt, wie es zugehen mag. Aber wie es mit unserem Herrn so ist, er hat manchmal Mittel und Wege, um uns Dinge groß zu machen und uns Dinge zu enthüllen und zu offenbaren, die gewaltig sind. Und das habe ich in der Vorbereitung dieser Predigt erlebt wie schon lange nicht mehr. Also ich stehe hier ohne Essen und ohne alles, weil ich so überwältigt war von dem Wort. Ich musste heute Morgen, ich bin deutlich früher wach geworden als geplant und musste also nochmal ins Wort, weil ich von diesem Thema so ergriffen bin. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr stark seid, dass ihr mit mir seid und dass ihr aufnahmefähig seid, denn uns steht Gewaltiges ins Haus. Wenn ich jetzt gewaltige Dinge ankündige, dann wird vielleicht der eine oder andere sagen, wohl an, worum geht es? Es ist so, dass ich nicht aus meiner Haut kann. Ich habe einen Beruf, den ich, je länger ich ihn ausübe, desto mehr Inbrunst auch ausübe, nämlich ich darf Lehrer sein und darf also an jungen Menschen wirken. Und dementsprechend komme ich auch nicht umhin, darauf hinzuweisen, morgen ist für viele junge Leute ein besonderer Tag. Es setzt nämlich wieder die Schulpflicht ein, also im Sinne von die Präsenzpflicht. Denn die war jetzt für über 2,5 Monate aufgehoben. Eltern konnten entscheiden, ob ihr Kind in die Schule geht oder ob es das bleiben lässt. Also zumindest in Bremen war das so. Und dementsprechend werden wir also jetzt auch wieder die Möglichkeit haben, zumindest in Halbgruppen Arbeiten zu schreiben, Leistungsüberprüfungen, Kenntnisstände abzufragen. Und sicherlich wird dann im Laufe dieses Arbeitenschreibens und des Korrigierens und Bewertens dieser Arbeiten auch das ein oder andere Mal die Situation eintreten, dass man links auf dem Rand der Arbeit finden wird, Thema verfehlt, beziehungsweise bitte die Aufgabenstellung beachten. Und vielleicht ist es so, dass jetzt der eine oder andere, der hier sitzt, im Laufe der nächsten Minuten auch denkt, ach Mensch, André, eigentlich solltest du über die Aufgaben eines Hirten predigen, aber ich habe das Gefühl, dass du dein Thema verfehlt hast. Beachte bitte die Aufgabenstellung. Aber seid getrost, ihr Lieben, ich versuche euch zu beruhigen. Ich bin mir sehr sicher, dass das Thema nicht verfehlt ist. Denn die Aufgaben und das ganze Wirken eines Hirten, die werden wir uns kaum, auch nur ansatzweise, realistisch vor Augen führen können, wenn wir uns nicht den obersten Hirten der Gemeinde anschauen. Wenn wir uns nicht Jesus selber anschauen. Wenn wir darauf verzichten würden und würden uns jetzt nur an irgendwelchen Anweisungen festhalten, dann wäre diese Predigt nichts weiter als eine menschlich verstandene Betrachtung von Imperativen. Und diese Predigt würde nicht viel mehr sein als eine Moralpredigt, die letztlich in den großen Strom der Knechtschaft des Gesetzes einfließt. Und dementsprechend verweigere ich mich, irgendwelche Anleitungen zu geben, ohne dabei den Blick auf Jesus selbst zu richten. Denn ich habe nicht das Interesse, mir selber ein Joch auf den Nacken zu legen, noch habe ich ein Interesse daran, euch ein Joch auf den Nacken zu legen. Und daher möchte ich noch einmal aufgreifen einen kurzen Abschnitt aus dem Text, den Jochen uns eben vorgelesen hat. Und zwar die Verse 11 bis 15 aus diesem Text, der gute Hirte. Schaltet ihr mal bitte weiter, das taugt hier nicht mit dem Teil. Also, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich nehme mir die Freiheit sozusagen als Warm-up für die Predigt, uns hier vier verschiedene Personen bzw. Gruppen vorzustellen, auf die wir hier treffen. Als erstes sehen wir hier den guten Hirten, Jesus, der seine Schafe kennt und noch mehr, der sein Leben für die Schafe lässt. Darüber hinaus sehen wir hier die Schafe, das Volk Gottes. Und diese Schafe, dieses Volk Gottes tut was? Es kennt seinen guten Hirten. Des Weiteren sehen wir als drittes den Mietling. Wir könnten auch sagen, die religiösen Anführer des Volkes Gottes. Vielleicht könnte man auch heute sagen, die Pastoren, die Gemeindeleitung, die Kirchenfürsten, vielleicht sogar den Papst, wen auch immer wir hier einsetzen wollen. Jedenfalls Menschen, die viel vom lebendigen Gott wissen, die ihn aber, wie Jesus es selbst immer wieder attestiert im Neuen Testament, ihn gar nicht kennen. Und dadurch sind sie gar keine wahren Hirten, denn sie haben keine Beziehung, weder zum Herrn, noch haben sie eine Beziehung zum Volk Gottes. Und deswegen passiert was? Sie verlassen das Volk Gottes bei Gefahr und fliehen. Und als letztes stellt Jesus uns hier wen vor? Den Wolf, also den Verderber, den Satan, seinen Gegenspieler, der die Schafe raubt und zerstreut. Und in seiner ganzen Knappheit zeigt uns dieser kurze Abschnitt den Unterschied zwischen dem einzig wahren Hirten Jesus und den Mietlingen, den vielen falschen Hirten, die es bis in unsere Zeit hinein gibt. Der eine lässt sein Leben für die Schafe und stirbt für das Volk Gottes. Der andere, der flieht, bringt sich selbst in Sicherheit und überlässt das Volk Gottes dem Verderber. Und bereits hier wird es deutlich, dass wir bei jeder Form von Frage zum Thema Menschenführung, Beziehung zwischen Menschen gut daran tun, uns auf den einen Hirten Jesus zu konzentrieren und uns mit keiner Weise oder auf keine Weise, in keinem Fall, an irgendwelchen sündigen und vergänglichen Menschen zu orientieren. Und wenn ich vom guten Hirten Jesus spreche, dann sollten wir uns auch getrost folgende Verse einmal ansehen aus Matthäus 9, die Verse 36 bis 38. Auch diese sind gekennzeichnet von einer unheimlichen Schönheit und Gewalt. Als er, Jesus, aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Wer von euch sich mal ein wenig mit unserer Sprache auseinandergesetzt hat, kommt vielleicht zu der Erkenntnis, sie kommt manchmal sehr konservativ und zurückhaltend daher. Es ist manchmal so, dass Dinge, die eigentlich eine unheimliche Fülle und Gewalt haben, dass die durch unsere Worte, die wir dann verwenden, deutlich abgeschwächt werden. Und ich weiß nicht wie, aber im Rahmen der Vorbereitung überkam mich ein Antrieb, nämlich zu sagen, so, für die Vorbereitung dieser Predigt wirst du dir wieder die Mühe machen und wirst dich in den griechischen Urtext hineinversenken. Und ich muss sagen, es war ein Gewinn. Denn allein dieser Vers 36, nicht umsonst sind einige Begriffe hier rot gekennzeichnet, kommt also etwas drastischer daher, wenn wir in das Original hineinschauen. Und dadurch lernen wir das Wesen unseres Herrn noch viel, viel besser kennen. Dementsprechend fangen wir mal an, der Herr empfand Mitleid mit ihnen. Der Herr empfand Mitleid mit ihnen, heißt ursprünglich, es drehte ihm die Eingeweide um vor Mitleid. Also das ist nicht ein bisschen wie wenn ich sehe, oh, da ist jemand gestolpert und ach, geht es dir gut und kann ich dir helfen, alles in Ordnung, nein, danke, in Ordnung, ich gehe. Sondern Jesus krempelt es die Eingeweide um, wenn er das vernachlässigte Volk Gottes sieht. Das heißt, wenn wir das jetzt mal etwas flapsig formulieren, er könnte speien, wenn er sieht, wie das Volk Gottes vernachlässigt wird. Und gerade bei der Hirtenthematik haben wir einige Stellen. Wenn ihr ins Alte Testament hineinschaut, Jesaja, Jeremia, insbesondere bei Hesekiel, finden wir immer wieder Anklagen gegen die falschen Hirten, gegen die trägen Hirten, gegen die müden Hirten, die ihr Volk vernachlässigen und versäumen. Und wenn Jesus dieses vernachlässigte Gottesvolk sieht, dann empfindet er Mitleid. Aber wie gesagt, nicht in dem Sinne, wenn ich jetzt sehe, oh, da ist, keine Ahnung, gerade ein Kind gestürzt. Aber ich kann jetzt gerade nichts machen. Es bekümmert mich, aber ich kann nichts machen. Nein, sondern Jesus ist so ergriffen, dass es für ihn gar nichts anderes gibt, als zu sagen, hier muss gehandelt werden. Und genauso ist es bei den anderen Begriffen, wenn wir uns die anschauen. Sie waren ermattet. Auch das klingt so domestiziert, so zart. Ach ja, da ist jemand ein bisschen müde. Nein, aber auch hier verbirgt sich einiges mehr hinter. Sie waren geschunden. Sie waren geplagt. Sie waren gequält. Das ist es, was hier hintersteht. Und sie waren vernachlässigt. Auch das vernachlässigt. Ja gut, ich habe 2 Tage lang nicht das Unkraut gejätet im Sommer. Mein Garten ist ein wenig vernachlässigt. Nein, auch hier geht es um etwas anderes. Sie waren niedergeworfen. Sie lagen am Boden. Sie waren wie weggeworfen. Das heißt also, Gottes Volk, das befindet sich in einem desolaten Zustand. Es ist eine Katastrophe. Geistlich, geistig, aber auch körperlich ist hier das totale Verderben über das Gottesvolk hereingebrochen. Und da kann der Herr nicht zuschweigen. Da kann er nicht zuschweigen. Da kann er nicht sagen, ach ja, das beelendet mich. Nein, sondern da muss er eingreifen. Da muss er eingreifen. Und deswegen, wenn noch immer jemand der Meinung ist und sagt, ach André, vielleicht hast du das Thema ein wenig verfehlt, dann achte bitte noch einmal auf diesen ersten Predigtpunkt. Jesus Christus, der gute Hirte. Und vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gerade über Jesus gehört haben, sollten wir uns auch einmal die Anweisungen anschauen, die Paulus dem Timotheus gibt. Denn nur vor dem Hintergrund von Jesus, unserem guten Hirten, können wir diese Anweisung überhaupt richtig verstehen. Wir müssen uns erst mit Jesus auseinandersetzen. Dann kommt alles Weitere. Und dementsprechend komme ich zum zweiten Predigtpunkt. Timotheus und wir, Zeugen Christi auch im Hirtendienst. Und dazu greife ich noch einmal ein paar Ausschnitte aus dem Text aus, den wir vorhin über die Schriftrolle vorgelesen bekommen haben, aus 1. Timotheus 5, Verse 1 bis 16 und 6, 1 bis 2. Da heißt es nämlich, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, Jüngere wie Brüder. Vers 3. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Vers 7. Sprich das offen aus, damit sie untadelig sind. Vers 11. Jüngere Witwen aber weise ab. Und dann Kapitel 6, Vers 2. Dies sollst du lehren und dazu ermahnen. Vielleicht denkt jetzt wieder der ein oder andere unter uns, André, warum trägst du uns hier nur noch solche Fetzen aus dem eigentlichen Predigtext vor? Das Ganze hat einen Grund. Auch hier sind wieder einige Begriffe rot unterlegt. Und wer genau hinsieht, merkt was? Richtig, all diese Begriffe sind Imperative. Es sind im Prinzip genau die Anweisungen, um die es in diesem Bibeltext gehen soll. Und ich habe eben schon darauf hingewiesen, wir berauben das Wort Gottes zu einem guten Teil seiner ganzen Schönheit und Gewalt, wenn wir aus Bequemlichkeit bei der deutschen Übersetzung verharren und nicht schauen, was sagt denn hier der Urtext. Und gerade bei dieser Predigt war ich übermannt davon, was sich eigentlich hinter diesen ganzen Imperativen, hinter diesen Verben verbirgt. Deswegen, das Ganze soll jetzt keine Grammatikbetrachtung werden, sondern es ist einfach nur, dass wir einmal schauen, was ist das? Fahre nicht hart an, fahre einen älteren Mann nicht hart an, sagt Paulus hier dem Timotheus. Das ist also der einzige negative Imperativ. Tue das nicht. Alles andere sind positive Imperative. Was bedeutet denn dieses nicht hart anfahren? Es gibt hier eine sehr flapsige Übersetzung. Du sollst einen älteren Mann nicht anschnauzen. Das heißt also, ich mit meinen fast 40 Lenzen habe nicht das Recht, zu meinem Bruder Groll hinzugehen. Ich rede nicht von Sebastian, sondern von Peter. Und zu sagen, Peter, wie kannst du nur, was erdreistest du dich? Steht mir nicht an. Sondern hier habe ich meine Schnauze zu halten und zu sagen, lieber Bruder Groll, wollen wir nicht hier und da noch einmal gucken? Timotheus ist ja der Empfänger dieser Worte. Und wenn Paulus ihm das hier schreibt, dann will Paulus ihm damit etwas deutlich machen. Er will ihm nämlich sagen, lieber Timotheus, missbrauche deine Machtposition, was man ja manchmal geneigt sein könnte zu meinen, aber so will Jesus es eigentlich gar nicht verstanden wissen. Also, missbrauche deine Stellung als Hirte nicht, um Kraft der dir gegebenen Autorität diese zu missbrauchen und irgendwelche Gemeindeglieder zu drangsalieren. Weder einen älteren Bruder, noch einen jüngeren Bruder, weder eine ältere Schwester, noch eine jüngere Schwester. Im Gegenteil, wenn du einen solchen Bruder oder eine solche Schwester sündigen siehst, dann sollst du ihn oder sie respektvoll, würdigend, in Liebe ansprechen und behandeln. Klar in der Sache. Sünde ist Sünde und das wird auch so bleiben und muss auch als solches benannt werden. Aber der Bruder bzw. die Schwester ist deswegen immer noch das Ebenbild des lebendigen Gottes. Und Christus ist für diesen Bruder oder diese Schwester genauso ans Kreuz gegangen wie für dich und für mich. Und dementsprechend, Timotheus, so sagt Paulus, hast du nicht das Recht, diesen Bruder oder diese Schwester anzuschnauzen. Der nächste Imperativ. Paulus sagt ja, ermahne. Und das sagt er zweimal. Das sagt dann Kapitel 5, Vers 1 und das sagt dann Kapitel 6, Vers 2. Die griechische Form, die hier steht, parakaleo, bedeutet so viel wie, rufe dein Gegenüber an deine Seite. Hole ihn oder sie nah zu dir ran. Mit dem Ziel, eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Mit dem Ziel, eine bestimmte Wirkung zu erreichen. Es geht also bei der Korrektur eines in Schuld gefangenen Gotteskindes nicht um Konfrontation. Wie konntest du das machen, du Schwein, du Sau? Sondern es geht darum, jemanden in Liebe anzusprechen. Es geht darum, nicht jemanden durch Disput und Verwerfung zu verprellen und von sich zu stoßen. Sondern es geht darum, jemanden zu gewinnen. Mit dem Ziel, ein Bewusstsein für die Sünde zu schaffen und dann, wenn das gelungen ist, auch zu trösten. Auch das verbirgt sich in Parakaleo. Zu ermutigen, aufzurichten. Darum geht es. Wir sollen nicht unserem Bruder oder unsere Schwester mit dem Knüppel des Gesetzes über den Kopf schlagen, sondern wir sollen unseren Nächsten in Liebe gewinnen, unseren Bruder oder unsere Schwester. Wir sollen ihm bzw. sein Herz gewinnen. In Vers 3 sagt Paulus, ehre die Witwen. Timao, ehre die Witwen. Dieses Ehren kommt im Deutschen so häufig mit so einem hierarchischen Denken daher. Ich verehre jemanden. Er oder sie da oben, ich hier unten. Aber auch darum geht es hier nicht. Sondern der griechische Begriff, dieses Timao, das ist frei von Hierarchie. Hier geht es nicht um Verehrung, sondern es geht um ein Würdigen, um ein Wertachten, um das Wertschätzen einer Person. Vers 7, sprich das offen an. Tarangelo, sprich das offen an. Hier geht es darum, etwas einzuschärfen, dem Zuhörer etwas zu gebieten. Und dieser Imperativ, ich gebiete dir, klingt natürlich erstmal sehr konfrontativ. Da könnte man einiges an Konfliktpotenzial hinter vermuten und meinen, oha, gleich fliegen die Fetzen. Aber selbst ein offenes Wort kann tiefe Segensspuren bewirken und ziehen. Warum? Das werden wir gleich sehen. Vers 11. Weise ab, jüngere Witwen aber, weise ab. Paraitheomai. Weise sie ab. Da könnte man jetzt meinen, also jetzt ist aber Schluss, André, wenn du immer noch meinst, dass diese Begriffe etwas Positives haben, vergiss es. Jemand abzuweisen, das ist hart, das ist doch lieblos, das kann man nicht machen. Aber was bedeutet es? Es bedeutet, wenn wir uns die griechische Wurzel anschauen, das Erreichen eines schwierigen Zieles durch beharrliches Bitten. Beharrliches Bitten, also da muss ja wohl auch so etwas wie eine Beziehung existieren. Denn Beharrlichkeit setzt voraus, dass ich mich meinem Gegenüber immer wieder zuwende. Und dann kommt es dazu, dass ich etwas ablehne oder dass ich etwas meide, dass ich mit einer Sache breche, dass ich mich von einer Sache loslöse. Das klingt erstmal zwiespältig und wir denken, ja Moment mal, das ist doch immer noch konfrontativ. Aber gemach. Wir werden gleich sehen, wie sich auch dieses Paraitheomai nahtlos in den Gesamtkontext dessen, was Paulus dem Timotheus hier mitgibt, einfügt. Wir kommen zum nächsten Begriff. Lehre, Kapitel 6, Vers 2. Dieses aber lehre und ermahne, sagt Paulus dem Timotheus. Lehre didasko. Und diese Form des Lehrens ist auch weit mehr, als dass man sich hier nur auf den Lehrgegenstand konzentriert. Es geht hier nicht darum, dass Jochen jetzt sich hinstellt und uns etwas über die Geografie dieses, was weiß ich, dieses Landes berichtet. Losgelöst von allem anderen, also reine Faktenvermittlung. Sondern dieses Lehre, dieses Didasko, worum es hier geht, ist mehr. Hier geht es nämlich auch um das Verhältnis, um die Beziehung zwischen dem, der lehrt, und dem, der hört. Und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, dann werdet ihr merken, potzblitz, all diese Imperative haben eine Gemeinsamkeit. All diesen Imperativen ist eine Sache gemein, nämlich bei aller Klarheit und Unmissverständlichkeit in der Sache zielen sie ausdrücklich und ausnahmslos auf eines ab, nämlich auf eine sogenannte hilfreiche Beziehung zwischen dem Hirten und dem Gotteskind. Wenn ihr mal darauf geachtet habt, bei diesen ganzen verschiedenen Verben hier, didasko, gut, in Ordnung, aber para iteomai, para ngelo, timao und para kaleo, das kam übrigens zweimal vor. Denn sehen wir, bei vier dieser Imperative haben wir die Gemeinsamkeit dieser Präposition para. Im Spanischen heißt para so viel wie für. Aber hier im Griechischen bedeutet es noch mehr. Es geht hier nämlich bei dieser Silbe, bei dieser Präposition para, um ein tiefes Verhältnis, ein liebevolles Verhältnis, um eine sehr große Nähe, um eine sehr unmittelbare Nähe und Verbundenheit. Und selbst bei so konfliktträchtigen Begriffen wie abweisen, ermahnen oder etwas offen ansprechen. Selbst hinter diesen Begriffen verbirgt sich immer noch der Hinweis, aber nicht auf diese Weise. Nicht, indem du die Konfrontation suchst, sondern indem du dich deinem Gegenüber, dem gefallenen Gotteskind, zuwendest. Indem du ihn oder sie, den Bruder oder die Schwester, in Liebe annimmst. Und dann kannst du deine Ermahnung, die aber auch gleichzeitig Ermutigung und Aufrichtung ist, anbringen. Im Zentrum der Betrachtung steht also unsere Hirten- bzw. unser Bruder- und unsere Schwesterliebe. Und diese Hirtenliebe zu den Gemeindegliedern zum Beispiel, diese Bruderliebe, diese Schwesterliebe, die äußert sich in tiefem Respekt, in Ehrerbietung und in Vertrautheit und Nähe. Das kennzeichnet dieses Amt. Und diese Haltung wiederum ist die zwingende Voraussetzung dafür, dass ein korrigierendes Wort, das wir haben für einen Bruder oder für eine Schwester, dass es wirklich auch das Herz dieses Bruders oder dieser Schwester erreicht. Wie gesagt, der Knüppel des Gesetzes, der wird es nicht erreichen. Aber wenn es uns gelingt, das Herz unseres Gegenübers zu gewinnen, dann wird das Wort verfangen. Ich darf noch einmal an unseren ersten Predigtpunkt zurückerinnern. Jesus Christus, der gute Hirte. Und an den unausgesprochenen Vorwurf, André, solltest du das Thema der Predigt verfehlt haben? Wenn Jesus und sein Vorbild unseres Hirtendienstes nicht der Dreh- und Angelpunkt unseres Umgangs untereinander sind, dann laufen unsere ganzen Bemühungen ins Leere. Und unser ganzes Mühen im Rahmen der Gemeinde, im Rahmen des privaten Umgangs mit Geschwistern, ist nichts weiter als Moral, Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit. Das heißt, wir können nur in der Abhängigkeit von Jesus Hirten sein. Nur in der Abhängigkeit von ihm können wir zugleich hilfreiche und korrigierende Geschwister sein. Alles andere führt dazu, dass die Menschen, mit denen wir Umgang haben, wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Matthäus 9, Vers 36. Nun könnte es sein, dass du hier sitzt und denkst, ach André, also ja doch, also das Predigtthema hast du irgendwie nicht verfehlt. Und das ist ja für den Peter als dem Ältesten dieser Gemeinde und für den Jochen als Glied der Gemeindeleitung und für den Stefan als Glied der Gemeindeleitung und für den Sebastian und für dich selber, weil ihr ja auch zur Gemeindeleitung gehört, ein wunderbares Wort. Das könnte man meinen, das ist richtig. Aber, lieber Bruder, liebe Schwester, auch dein Herz will Jesus heute Morgen erobern. Ihr lieben Männer, vielleicht sitzt ihr ja gerade neben einer Frau, die ihr besser kennt als alle anderen Frauen, die gerade in diesem Raum sitzen. Wenn dem so sein sollte, lasst ihr sagen, ihr Männer, ihr habt einen Hirtendienst. Ihr lieben Männer und ihr lieben Frauen, vielleicht gibt es ja Kinder, die ihr gezeugt und großgezogen habt. Oder wo ihr noch dabei seid, sie großzuziehen. Ich muss euch leider sagen, ihr habt einen Hirtendienst. Ihr lieben Männer und Frauen, die ihr euch im Berufsleben befindet und vielleicht sogar mit Menschen zu tun habt, denen gegenüber ihr eine gewisse Weisungsbefugnis habt. Ich denke nicht nur an die Lehrer, sondern eventuell bist du ja auch Abteilungsleiter oder vielleicht bist du Chefkassierer oder was weiß ich. Ich muss dir sagen, du hast einen Hirtendienst. Ihr alle, wir alle, die wir hier sind, auch die Kinder, ihr habt Verwandte, ihr habt Freunde, ihr habt Bekannte, egal ob sie Jesus kennen oder nicht. Ihr habt einen Hirtendienst. Ihr habt einen Hirtendienst. Vielleicht führt diese Mahnung jetzt gerade dazu, dass der eine oder andere sich beklommen fühlt und sagt, oh, ich habe einen Hirtendienst. Das beängstigt mich. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, oh, jetzt kommt er ja doch gesetzlich. Ich muss lieben. Nein, ich darf dir heute Morgen sagen, du musst nicht lieben, du darfst lieben. Ja? Du darfst die Menschen, die dir anbefohlen sind, die dir anvertraut sind, du darfst sie lieben. Und auch hier möchte ich unseren Blick wieder auf Jesus lenken. Auch hier möchte ich wieder sagen, Leute, lasst uns von diesen guten Hirten lernen. Warum? Weil er uns so sehr geliebt hat, dass er für uns in den Tod gegangen ist. Dass er bereit war, für uns zu sterben. Und nicht, weil er das musste, weil man gesagt hat, wir zwingen dich dazu. Nein, weil er es wollte. Er wollte uns retten. Der lebendige Gott hat dieses große Ziel verfolgt, Frieden zwischen ihm und uns zu machen. Und noch etwas. Dieser Jesus hat uns nicht geliebt, weil wir so besonders tolle und gerechte Menschen wären. Weil man sagen könnte, oh Sebastian, du bist ein toller Gläubiger, also wenn es mehr Gläubige wie dich gäbe, diese Welt wäre eine bessere. Nein, er hat uns geliebt, als wir noch dreckige Sünder waren. Vielleicht sagst du jetzt, André, das kannst du mir nicht sagen. Ich habe das schon oft gesagt, als ich hier stand, aber denk bitte mal wirklich in einer ruhigen Stunde darüber nach. Und vielleicht bist du ja wirklich der Meinung, dass du ein ganz toller Mensch bist. Aber ich darf immer wieder an die Bergpredigt erinnern, Freunde. Liebe Geschwister, ich darf immer wieder an die Bergpredigt erinnern. Jesus sagt nicht erst, der Mord, wenn du jemanden totgeschlagen hast, ist ein Mord, sondern bereits der zornige Gedanke. Und das würde mir schon reichen. Das würde mir schon reichen. Da würde ich sagen, alles klar, Herr, es ist für mich unmissverständlich klar, ich bin raus. Und wenn dann noch die ganzen anderen Dinge kommen, wenn der Herr von Unkeuschheit spricht und von Stolz und von was weiß ich, wer kann dann noch von sich sagen, oh nein, also mich betrifft das nicht. Doch, ihr Lieben, seien wir bitte ehrlich, wir sind alle betroffen. Alle. Und du kannst noch so ein moralischer Mensch sein, auch dir gilt dieses Wort. Jesus hat dich geliebt, obwohl du ein Sünder warst. Und deswegen, fühle dich jetzt bitte nicht beklommen und sag nicht, oh, ich muss lieben. Nein, du darfst lieben. Du darfst ein Hirte sein. Als Familienvater darfst du deiner Frau und deinen Kindern ein Hirte sein. Als Ehemann, auch wenn du keine Kinder hast, darfst du für deine Frau ein Hirte sein. Und egal ob Mann oder Frau, du kannst in deinem Beruf ein Hirte sein für deine Kollegen und deine Kolleginnen. Und als Junge, als Mädchen kannst du auch schon ein kleiner Hirte sein für Freunde, die vielleicht deinen Rat suchen, die deine Hilfe brauchen. Die Frage ist, bist du bereit dazu? Und ich würde gerne, ich weise darauf hin, ich habe mich an die vorgegebene Predigtlänge gehalten, deswegen würde ich gerne jetzt noch eine kurze Zeit des Gebetes haben. Einfach, um euch Raum zu geben, dass wir diese Dinge mit Jesus wirklich einmal kurz, aber dafür deutlich durchsprechen und ihn auch bitten, uns zu wahren Geschwistern und zu echten Hirten zu machen. Ich bete dann zum Schluss. Jesus, ich will dir wirklich Danke sagen, dass du uns heute dieses gewaltige Wort gegeben hast, Herr. Und das ist mir die Tage schon so aufgegangen, Herr, und gestern Abend, da hat es mich schon fast fertig gemacht vor Faszination, was du uns hier heute sagen willst. Und ja, ich ahne schon, weshalb ich heute Morgen so früh wach wurde, Herr, weil es einfach so gewaltig ist, dieses Wort. Und Herr Jesus, du hast mich auch selber gestellt und Ilse hat es eben gesagt, Herr, und ich muss da wirklich mit einstimmen. Wie viel Lieblosigkeit gibt es auch in meinem Leben, Herr, wo ich wirklich sagen muss, Herr, wie bin ich schuldig geworden an so vielen Menschen, wo ich eben nicht mit Respekt und Liebe mich an die, gerade auch jungen Menschen teilweise in der Schule heranbegeben habe, sondern wo ich streng war, wo ich ablehnend war, wo ich kritisch war. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns durch dein Wort immer wieder überführst, dass du uns stellst. Und dass du sagst, so mein Freund, jetzt habe ich mit dir ein paar Dinge zu klären. Und ich danke dir, Herr, dass bis heute auch die Möglichkeit ist, umzukehren zu dir, dass wir Buße tun dürfen und dass wir wissen dürfen, Herr, du hast bezahlt. Und weil du bezahlt hast, Herr, und weil du uns geliebt hast, dürfen auch wir lieben. Und das ist ein wunderbares Geschenk, Herr. Das ist ein so köstliches Wort und ich möchte dich wirklich bitten, Herr, wenn wir heute auch nichts behalten haben aus dieser Predigt, aber Herr Jesus, lass uns das bitte nachgehen, dass wir lieben dürfen, weil du uns zuerst geliebt hast. Und ich bitte dich, dass wir das auch leben. Nicht nur morgen, erst recht nicht nur heute Nachmittag, sondern dass wir es wirklich bis zum letzten Atemzug, dass wir in diesem Geiste unterwegs sind, Herr Jesus, zu lieben. So wie du uns geliebt hast. Mögest du uns dabei helfen, Herr Jesus. Wir brauchen dich dafür. Wir werden es aus eigener Kraft heraus nicht können. Aber wir vertrauen auf dich, unseren guten Hirten, dass du uns hilfst. Danke, Herr. Amen.